Also Kindheitstraum ist tatsächlich was Wahres dran. Das war wirklich für mich ein Kindheitstraum. Das ist es auch irgendwie bis heute geblieben. Wenn man sich jetzt hier umguckt, dann muss man das keinem erklären, glaube ich, dass man einen schönen Arbeitsplatz hat, ne? Und es vergeht auch kein Tag, wo ich nicht innerlich mich bei irgendjemandem bedanke, unserem Schöpfer oder wem auch immer, weil ich schon auch ein Stück weit als Privileg sehe, ne? Die Arbeit, die ich mache und dass ich auf einer Insel wohne, wo andere halt zum Urlaub mal herkommen.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
Diesmal fange ich an.
Du fängst?
Ja, du. Nee, was willst du? Ich fange jetzt an. Der, neben mir steht nämlich Jochen Runa. Und Jochen Runa, das werden viele nicht wissen, vielleicht viele aber auch doch, ist Ranger. Das klingt ja total spannend, ne? Ranger. Wie wird man Ranger, Herr Runa? Erstmal danke, dass Sie sich für die neue Podcast-Folge vom Langeoog Podcast zur Verfügung stellen. Habe ich mich schon vorgestellt?
Nein. Nee,
Holger heiße ich und der das Mikrofon hält, ist...
ich bin Tim.
Tim.
Hallo, herzlich willkommen. Ja, Herr Runa, Ranger, das klingt wie ein kleiner Kindheitstraum.
Da ist auch was tatsächlich was Wahres dran, ne? Also erstmal moin, danke für die Einladung hier. Wie wird man Ranger, indem man sich auf eine Stelle bewirbt, die frei ist? Aber das ist, glaube ich, nicht, was Sie wissen wollen.
Doch, Podcast beendet, das war jetzt keine Frage.
Aber gut, also Kindheitstraum ist tatsächlich was Wahres dran. Das war wirklich für mich ein Kindheitstraum. Das ist es auch irgendwie bis heute geblieben. Ich meine, wir haben wirklich total viel Glück mit dem Wetter. Wenn man sich jetzt hier umguckt, dann muss man das keinem erklären, glaube ich, dass man einen schönen Arbeitsplatz hat, ne? Und es vergeht auch kein Tag, wo ich nicht innerlich mich bei irgendjemandem bedanke, unserem Schöpfer oder wem auch immer, weil ich schon auch ein Stück weit als Privileg sehe, ne? Die Arbeit, die ich mache und dass ich auf einer Insel wohne, wo andere halt zum Urlaub nur herkommen. Das ist zwar so ein platter Schnack mittlerweile schon, Arbeit, wo andere Urlaub machen, aber es ist ja tatsächlich was dran. Ne?
Vielleicht kurz zur Erklärung, wenn ich Sie unterbrechen darf.
Ja,
vielleicht sei dazu gesagt, dass wir mitten im wunderschönen Pirolatal stehen. Und wenn man sich natürlich hier umguckt bei strahlendem Sonnenschein, dann ist das, was Herr Runa sagt, natürlich komplett richtig. Also ja. Hier lässt es sich aushalten, sagt man, glaube ich.
Gut, es gibt auch andere Tage vom Wetter her, das ist ja klar. Ne? Aber trotzdem unterm Strich, ich habe auch mein Leben lang irgendwie draußen gearbeitet und ich würde die Krise kriegen, wenn ich jetzt am Schreibtisch sitzen müsste. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr. Die letzten Jahre werde ich das auch noch draußen rumkriegen, ne? Das ist ganz klar. Also Jugendtraum, das war für mich tatsächlich immer so ein Jugendtraum, den ich zwischendurch schon mal abgeschrieben hatte auch und ganz andere Sachen gemacht habe. Aber früher als Kind war für mich Ranger einer, der in Kanada durch die Rocky Mountains stapft, durch hohen Schnee und mit Wölfen und Bären und Elchen und so. Ne? Und so ein Mountie-Hut
fast
auch.
Fast wie hier, ne?
Fast wie hier, genau. Man muss,
naja, hier gibt's auch, komm mal.
Wenn man zweimal hinguckt, kann man es doch auseinanderhalten, aber es ist schon fast wie hier. Gut, also ich bin vielleicht vom beruflichen Werdegang, wenn das interessiert. Ich bin in meinem ersten Beruf Gärtner, also habe ich ihn als Lehrberuf und habe dann Studium der Forstwissenschaft auch gemacht. Und das in diesem Fall war es Voraussetzung. Nationalparke sind ja Ländersache und hier in Niedersachsen, als es um die Rangerstellen ging, war ein praktischer grüner Beruf Voraussetzung. Also ohne meine Gärtnerlehre wäre ich hier auch trotz Studiums auch gar nicht angekommen, weil es auch keine Akademikerstelle ist, sondern eine, wo man eigentlich einen praktischen grünen Beruf haben sollte. Und ich habe, weil die Forstwissenschaft zu der Zeit, als ich fertig war, auch nicht so diese Sicherheit geboten hat, dass man gleich in den Beruf reinkam, als ich Referendar war Mitte der 90er, da sind von 40 Referendaren irgendwie zwei übernommen worden seinerzeit in Baden-Württemberg und es waren überhaupt nur zwei Bundesländer, wo man diesen Anwärterdienst machen konnte. Und ich habe dann eine sonderpädagogische Zusatzausbildung gemacht und habe in Kiel, wo ich 20 Jahre gewohnt habe, Gartenarbeit mit psychisch Kranken gemacht. Und habe dann, als ich davon Wind bekommen habe, zu Ende 2014, Anfang 2015, dass es hier neue Rangerstellen gibt, die im Grunde auch längst überfällig waren. Der Nationalpark ist 86 gegründet worden, 2015 gab es dann endlich die Rangerstellen dazu, habe ich mich beworben und mich gefreut, dass das geklappt hat. Na gut, da war ich dann auch schon Mitte 50 und ich hatte mich ein paar Mal initiativ beworben in Nationalparken in Deutschland, das mal versucht, immer mal wieder so zwischendurch und hatte es aber eigentlich schon fast aufgegeben und bin dann auch wirklich froh, dass das jetzt geklappt hat.
Ja. War denn lange dann auch direkt Ihr Wunschort oder hätten Sie auch
also,
einen anderen Nationalpark genommen?
Nee, also
zur Not.
Wenn Sie Langeoog jetzt eine andere Insel nennen, ist das auch so dieser Podcast.
Ja, muss ich aufpassen, ich weiß. 2-1 übrigens, wenn wir hier stehen, ne? Da kommt noch dazu. Ne? Nee, es ist natürlich so, also Langeoog ist ja nicht der Nationalpark. Nationalpark ist Niedersächsisches Wattenmeer und ich komme mich auch gar nicht für Langeoog bewerben. Aber es war schon klar, ich würde gerne auf eine Insel gehen. Und das, wir sind alle gefragt worden, die damals sich beworben haben, ob wir auch auf eine Insel gehen würden. Aber die konnte man sich da nicht unbedingt aussuchen. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt einige der Inseln, aber Langeoog eben noch gar nicht. Und ich bin aber auch ganz froh, dass das so geklappt hat jetzt. Ne? Jetzt habe ich mich, glaube ich, wieder rausgenommen.
Ja, Sie haben die Kurve bekommen, ja.
Ja, gut. Ich aber musste das so ein bisschen ausholen. Ja. Ne? Mir erstmal einen Schleichweg da noch zurechtlegen. Gut. Und so, ja, so ist es halt gekommen. Ne? Aber ein anderer Nationalpark, sage ich, also ich hätte mich jetzt nicht in allen Nationalparks in Deutschland, weil ich also schon ein bisschen der Küste dem Meer so verhaftet bin und wäre nicht unbedingt so weit, so ganz weit ins Binnenland oder Richtung Osten oder so gegangen, denke ich.
Vielleicht können Sie mal ganz grob Ihre Aufgaben umreißen. Das ist wahrscheinlich so viel, dass es für drei Podcast-Folgen reichen würde, aber vielleicht mal so ganz grob.
Umreißen geht ja schneller, natürlich. Ja. Also eigentlich ist eine ganz wichtige Aufgabe, ist die Präsenz im Gebiet, die Gebietsbetreuung, dass man halt Gebietskontrolle regelmäßig macht. Also in dem Sinne, dass man immer wieder an bestimmten wichtigen Punkten ist, sich da auch sehen lässt und ein bisschen darauf schaut, ob alles noch in Ordnung ist, was zum Beispiel Besucherlenkung angeht, die Infrastruktur, Schilder, Handläufe etc., die jetzt gerade im Winter ja sehr leiden in der Witterung. Aber auch natürlich ein bisschen auf unsere Gäste achtet, für die wir ja dankbar sind, dass die hierher kommen. Aber auch so, dass die Spielregeln eingehalten werden, dass nicht Hunde irgendwo in den Dünen rumtoben, die nicht angeleint sind und solche Sachen. Dass vor allem zur Brutzeit, die jetzt anfängt, Gäste nicht die Ruhezonen betreten. Ne? Das sind so zwei so wichtige Punkte mal rausgenommen. Ne? Das ist so eine permanente Aufgabe eigentlich. Darüber hinaus ist der Winter auch eine Zeit, die jetzt ja zu Ende geht, wo man diese Infrastruktur und Einrichtung so ein bisschen überprüft und teilweise wieder in Ordnung gebracht hat. Wie Beschilderung, die man abbauen musste im Herbst, die jetzt eingelagert würde, die demnächst wieder rauskommt. Solche Sachen, Handläufe. Und jetzt gerade durch die heftigen Stürme, die wir hatten, also vor allem diesen Zeneb-Sturm da vor zwei, drei Wochen, ist eine Menge kaputt gegangen, auch ne, was wieder gerichtet werden muss. Da bin ich eigentlich noch so bei. Ich habe ganz gute Hilfe mit den Freiwilligen, die hier beim NRWKN, beim Küstenschutz arbeiten und die mir auch regelmäßig helfen. Und ich habe auch zurzeit auch wieder ein paar ehrenamtliche Helfer. Ne? Also einen Herrn in meinem Alter, etwa ein bisschen älter, der jetzt schon das dritte Jahr hier ist und mir dann immer hilft. Und das ist ganz gut, weil man manche Sachen natürlich besser zu zweit machen kann. Und ich ja direkt so keinen Kollegen vom Nationalpark hier auf der Insel habe. Ne?
Wir haben manchmal auch Fragen, die wir nicht so ernst meinen, aber irgendwie doch. Die Frage, die wir uns gefragt haben, Ranger hatte eigentlich immer eine Waffe gefühlt. In meiner Kindheitserinnerung hat ein Ranger immer eine Waffe.
Nee, habe ich nicht. Nee. Aber das zeigt, dass manchmal diese Bilder so genauso wenig wie ich jetzt hier mit Elchen und Wölfen zu tun haben. Obwohl der Wolf ja zurückkommt, aber sicher nicht auf die Insel. Ja. Habe ich nicht und wozu auch. Ja. Also es ist auch so, dass ich mich auch nicht als den Mann mit dem erhobenen Zeigefinger sehe oder denjenigen, der da jetzt die Leute irgendwie zusammenscheißt oder so in erster Linie, sondern eher als das, unser Chef sagt immer, das freundliche Gesicht des Nationalparks. Und das versuche ich natürlich zumindest immer. Und ich denke, ich spreche jeden auch erstmal freundlich an. Und solange mir mein Gegenüber keinen Grund gibt, irgendwann mal unfreundlich und ein bisschen härter zu werden, mache ich das auch nicht.
Klappt das denn meist? Also wenn jetzt jemand halt in die Dünen geht, was ja nun verboten ist, oder in die Brutgebiete geht, wenn gerade gebrütet wird, was verboten ist. Und Sie sprechen ihn dann freundlich an und sagen, Freundchen, das ist jetzt gerade blöd, weil, verstehen
Freundchen
das?
Freundchen würde ich jetzt nicht so sagen.
Das möglicherweise etwas salopp formuliert.
Ja, ich weiß, was
aber
Sie meinen.
Sie würden dann sagen, versteht das dann auch meist? Oder
ja,
gibt's da wieder,
also eigentlich nicht. Dafür, dass wir so viele Gäste hier haben auf der Insel, ich glaube 240.000 Übernachtungen oder sowas im Jahr, ne? Übernachtungsgäste, meine ich sogar, genau, bei 1800 Einwohnern. Und es sind ja auch nicht wenig Gäste mit Hund da und so. Also tatsächlich mal ein Lob an unsere Gäste. Die meisten halten sich sehr gut da dran, haben auch ihren Hund angeleint. Und eigentlich immer, wenn ich den, gut, ich bin eben auch erkenntlich als jemand, der hier eine Funktion ausführt. Und wir wissen dann, spricht die nicht irgendein Privatmann an, das ist vielleicht auch dann, oder das ist mit Sicherheit wichtig, ne? Und soll ja auch so sein. Eigentlich ist es dann immer so, dass die Leute sagen, oh, tut mir leid, habe ich nicht gewusst und so. Selbst wenn es mal nicht stimmt und es ist ein bisschen eine Ausrede, aber das habe ich also super selten, dass jemand sich dann wirklich auf die Hinterbeine stellt sozusagen und sagt, nee, ich mache das aber, ist mir egal und so. Ne? Das kommt so gut wie nie vor, das muss man wirklich sagen. Also so gefährlich ist der Job nicht, wie jetzt vielleicht die Ranger-Vorstellung mit. Also ich brauche natürlich auf jeden Fall keine Waffe und ich brauche eigentlich noch nicht mal den erhobenen Zeigefinger, selbst den wirklich selten so. Ne? Und ich will auch nicht der Blockwart sein oder so. Ne? Mein Ranger ist ja auch, das wird auch manchmal gefragt, warum Ranger und so, muss das immer Englisch sein? Ich finde die Begriffe, die alternativ dazu, die es früher mal gab, so wie Naturschutz, Wart und so, da denke ich so an Blockwart oder sowas und braune Schaftstiefel, das muss alles nicht sein. Also Ranger ist halt so ein Name, der ist international. Ne? Und der erste Nationalpark war nun mal, der hat ja jetzt Jubiläum, der Yellowstone Park in den USA. Und auf der ganzen Erde heißen meine Kollegen Ranger. Ne? Und dann, warum nicht hier auch?
Das Gebiet, was Sie haben, wo Sie arbeiten, ist jetzt die Insel und noch mehr? Müssen Sie auch nochmal zu einer anderen Insel? Oder ist
das es sei denn, es gibt irgendeine Sachaufgabe oder so. Oder ich muss dann Kollegen unterstützen. Das ist aber selten. Also eigentlich ist Langeoog mein Gebiet. Genau. Das heißt eigentlich, Langeoog ist mein Gebiet.
Ja. Aber im Ort sind Sie wahrscheinlich ja nicht so häufig unterwegs wie vielleicht Richtung
Ostende. Eher seltener. Ja. Auch am Ortsstand eher seltener. Ja. Also das sind so Sachen wie Anrufe, die regelmäßig reinkommen, wo natürlich ein verletzter Vogel öfter auffällt, ist da, wo auch die Leute sind, die Menschen sind oder ein Seehund, der liegt. Das ist dann öfter am Ortsstand. Das sind eigentlich meistens die Gründe, warum ich hier im Ortsbereich dann am Strand was zu tun habe. Aber meine eigentliche Aufgabe ist tatsächlich eher außerhalb, ja.
Jetzt kommt so eine typische Journalistenfrage. Was macht Ihnen am meisten Spaß und was am wenigsten?
Ach, ich sag mal, am wenigsten fange ich mal damit an. Tatsächlich die Schreibtischarbeit, die wir natürlich auch haben und teilweise auch man als alter Sack, so wie ich, mit irgendwelchen neuen Apps auf dem Smartphone jetzt mittlerweile natürlich auch arbeiten muss und Programme, was bei uns tun. Also ich sehe den Sinn ja auch einen davon, aber ich tue mich schwerer als jüngere Leute damit, weil ich da auch nicht so reingewachsen bin. Ne? Das hält sich aber, die ganze Bereich Schreibtischarbeit hält sich bei mir in Grenzen. Ich würde mal sagen, der ist im Bereich von einer halben bis einer Stunde vielleicht am Tag angesiedelt, maximal vielleicht so gute halbe, dreiviertel Stunde. Stunden im Schnitt so. Ne? Es kann auch andere Tage geben, wo ich da mehr mit zu tun habe, aber grundsätzlich ist mein Arbeitsplatz in so einem Bereich, wo wir jetzt stehen, und das ist mir auch ganz recht so. Ne? Und am meisten Spaß, da ist eigentlich auch eine Menge zu nennen, aber ich sag mal so, ich habe, glaube ich, wirklich das große Glück oder Privileg, ne, bei meiner Arbeit. Ich mache jetzt teilweise, gehören zu meiner Arbeit Sachen, die ich früher als Hobby gemacht habe oder als ich noch andere Arbeitsstelle hatte, wo ich mir extra für freigenommen habe oder am Wochenende. Ne? Wenn ich jetzt wieder Brutvogelkartierung machen oder sowas und den ganzen Tag draußen mit dem Fernglas und dem Spektiv und gucke nach der Vogelwelt, das habe ich früher in meiner Freizeit gemacht, mir dafür freigenommen. Ne? Das trifft nicht auf die komplette Arbeit zu, aber für einen Teil der Arbeit gilt das. Ne? Und das ist das Privileg, haben nicht so viele Menschen, glaube ich. Ne? Ich sag mal, wenn man da sowas macht, wo man total dahinter steht, was man gerne macht, wenn einer sein Leben lang irgendwie Haken für einen Duschvorhang herstellt, also überhaupt nichts dagegen, das ist eine sinnvolle und nützliche Arbeit, aber da kann ich mich doch niemals so mit identifizieren und sagen, ne, da steckt jetzt Herzblut drin oder so. Wissen Sie, was ich meine?
Wie sieht denn, auch wenn es wahrscheinlich schwierig ist und es ihn gar nicht gibt, aber wie sieht denn so der typische Tagesablauf bei Ihnen aus?
Also das ist tatsächlich eigentlich fast jeden Tag anders. Ich mache mir meistens am Anfang der Woche ein Programm, was die Woche passieren muss, und zwischendurch und verbinde das dann auch immer wieder mit so einer bestimmten Gebietskontrolle, die ich sowieso regel. Also ich bin zum Beispiel im Bereich Flinthörn, sehe ich zu, dass ich da auf jeden Fall dreimal die Woche vielleicht, wenn es geht, wenn ich es besonders eigentlich jeden Tag mal kurz dann rechten gucke. Im Moment habe ich das Glück mit meinem Ehrenamtler, der in dem Bereich Flinthörn also ständig so tätig ist, da so ein bisschen nach dem Rechten sieht. Aber sonst versuche ich da jeden Tag mal kurz hinzukommen und am Ostende auch so zweimal die Woche, also bis hinter die Meierei ganz am Ostende, auch so Minimum zweimal die Woche, weil man sonst manchmal bestimmte Sachen gar nicht mitkriegt, die dann da passieren. Ne?
Und dann gucken Sie, ob da vielleicht ein Seehund gestrandet ist, ob da Müll liegt, ob der Zaun noch richtig ist.
Genau, solche Sachen, alles eigentlich. Ne? Oder wenn es sich häufig, kann man das natürlich verbinden mit Arbeiten, die sowieso anliegen. Ne?
Da kommen ja dann einige Kilometer am Tag zusammen, und deswegen sind Sie uns gerade auch weggefahren, als wir hingefahren sind, in den Elektrorad. Also
ja, das wäre ich mit dem normalen Fahrrad, wäre ich Ihnen natürlich auch weggefahren.
So nämlich! So, an dieser Stelle brechen wir ab.
War nicht so ernst gemeint. Also das E-Bike ist natürlich mein Dienstfahrzeug, und die Ranger auf dem Festland, die fahren mit einem großen Geländewagen rum, da muss ich mich dann irgendwie für ein E-Bike auch nicht schämen, denke ich.
Nein, so war es auch nicht gemeint, weil Sie so viele Kilometer machen.
Ja,
wissen Sie das?
Also ich kann es so nicht sagen, aber ich weiß eine ganz gute, was das ein bisschen verdeutlicht vielleicht, eine gute Geschichte. Bei dem Fahrrad, das hat so einen Marathon, nennt sich der Mantel da, und der soll für 10.000 Kilometer gut sein. Und nach einem Vierteljahr brauchte ich einen neuen Hinterreifen. Und da war ich hier bei dem Fahrradladen am Bahnhof, und der sagte dann, ja, Marathon, der hält eigentlich so 10.000 Kilometer. Mhm. Und dann hab so ein Display dran, wo man sieht, wie lang die Reichweite noch ist, je nach Stärke der Unterstützung, ne, von dem Akku, die man gerade anfordert. Und dann habe ich den durchgeschaltet mal auf die Gesamtlaufleistung, so, was ich noch nie gemacht hatte. Und dann war der tatsächlich bei 9.999 stehen geblieben. Ne? Nach, ich glaube, einem Jahr und vier Monaten oder sowas. Deswegen entsprechend der Hinterreifen noch abgefahren. Also das ist vielleicht in meinem ersten Jahr ein bisschen mehr gewesen, aber im Grunde wird es immer noch so sein. Und ich habe zum Beispiel auf dem Festland mehrere Motorräder, mit denen bin ich mit allen zusammen bin ich nicht so viel in der gleichen Zeitraum gefahren. Ne? Also da kommt tatsächlich was zusammen. Gerade auf so einer Insel wie Langeoog, wo man bis ans Ostende auf dem Fahrrad Radweg fahren kann, ne? Und entsprechend das auch nutzt. Es gibt andere Inseln wie Spieker und so, da können die Kollegen gar nicht so viel fahren, weil sie viel mehr zu Fuß machen müssen. Mhm. Ne?
Aber oftmals ist dann doch auch so, dass sie das Rad dann halt stehen lassen müssen, weil sie beispielsweise in gewisse Gebiete, wo beispielsweise nicht befestigt ist, gar nicht reinkommen.
Ja, ja, das ist so, ja.
Dann Gummistiefel an und los.
Je nachdem, wo man hingeht. Gummistiefel ist ja immer so, dann läuft man irgendwann in seinem eigenen Saft. Ne? Also ich laufe lieber in Wanderschuhen. Also das sind jetzt auch welche, wenn ich eher mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aber sonst habe ich so Wanderschuhe eher an, weil man Gummistiefel nicht so schön gehen kann. Aber das gibt es natürlich auch, die Einsätze dafür, genau.
Ich wollte immer schon jemanden treffen, der überall auf Langeoog schon war. Da sind Sie doch der Richtige, ne?
Naja, überall war vielleicht niemand, aber doch an vielen Orten. Und auch an solchen, wo man nicht so leicht hinkommt oder sonst, sag ich mal, als Normalbürger gar nicht. Aus bestimmten Gründen auch, das ist wohl so, ja.
Wenn jetzt haben wir total schönen Sonnenschein, nur ein bisschen windig hört man ja im Hintergrund, aber das macht die See ja auch aus. Ja. Wenn es jetzt regnet, wenn es jetzt stürmt, wenn es jetzt richtig widerliches Wetter ist, haben Sie dann direkt morgens beim Aufstehen schlechte Laune und denken sich, verdammt, jetzt muss ich ja wieder raus?
Nee, so jetzt nicht. Aber ist also so Dauerregen wie jetzt im Februar, das drückt natürlich schon auf die Stimmung. Das ist einfach so. Oder wenn die ganze Bude mit voller nasser Klamotten hängt, weil man schon zweimal am Tag nass geworden ist. Das bessert die Laune nicht unbedingt. Ich bin grundsätzlich immer gerne draußen, ne? Aber also so natürlich lieber, ist doch klar.
Ja. Denken Sie sich dann manchmal, hätte ich mal was Ordentliches gelernt?
Also das möchte ich mir jetzt verbinden.
Das ist ja was
Ordentliches. Ich habe ja was Ordentliches gelernt. Zwei Berufsabschlüsse und dann noch so einen berufsbegleitenden sonderpädagogischen Abschluss. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem Job nach wie vor. So. Man kann nicht alles haben, aber wenn man draußen ist, dann regnet es auch mal. Es sei denn, man arbeitet in einer Seilzone. Oder?
Ja. Gibt es auch Nationalparks wahrscheinlich.
Ich wusste das gar nicht.
Gehen wir mal ein Stück weiter.
Wir hatten ja gesagt, wir stehen im Pirolertal. Dann gehen wir jetzt mal gerade rüber zum Strand und gucken mal da unter anderem, wie es so mit Dünenschutz aussieht und was auch mit der Abbruchkante ist, die ja vor kurzem leider entstanden ist.
Genau, wir haben schon so viel Sinnvolles und Interessantes von Herrn Runa erfahren und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr.
Kleinen Weg haben wir gemacht, hatten das Mikro aus, sind am Strand angekommen.
Genau, und Herr Runa, Sie kennen sich hier am besten aus. Es ist herrliches Wetter. Und wo stehen wir jetzt hier? Erzählen Sie mal.
Das ist hier der Übergang hinter dem sogenannten Gerksin-Spurübergang. Das ist der letzte Übergang über die Dünen vom Ort aus. Und dieser Übergang heißt Hundestrand Ost oder auch Alte Seenotrettungsstation. Das ist die Plattform, die man da hinten, wo wir unsere Fahrräder stehen hatten, oben sehen konnte. Ne? Mhm.
Und es ist ein bisschen, also wir stehen jetzt einen Meter entfernt von der berühmt-berüchtigten Abbruchkante.
Ja, Abbruchkante, also erstmal vielleicht grundsätzlich, es gibt zu dem Thema des Küstenschutzes, gibt es natürlich andere berufenere Leute, die das hauptberuflich machen. Ne? Ich sage jetzt da am besten Wissen und Wissen, Gewissen sozusagen dazu, ein bisschen was weiß ich natürlich auch darüber. Also wir stehen im Prinzip auf so einer Stufe, die jetzt mit, also rechts von mir mit 2,5 Meter ungefähr abfällt, ne? Was Sie eben als Abbruchkante bezeichnet haben, das, worauf wir jetzt stehen, das ist der sogenannte Verschleißkörper. Das ist eine Stufe, die hier vorgespült wurde im Rahmen des Küstenschutzes, um eben diesen sensiblen Bereich, der immer wieder durch die Wintersturmfluten besonders beschädigt wird, zu schützen. Eine Stufe, die praktisch eine Sandstufe, die vor den eigentlichen Schutzdünen steht, damit der Sturm nicht gleich die Schutzdüne angreift, sondern erstmal diesen Verschleißkörper, der auch genau dafür da ist, sich an dem sozusagen austobt und seine Wut da ablässt und mit der Hoffnung, dass dann die Düne selber erhalten bleibt. Weil wir haben ja auf der Nordseite von Langeoog eben keinen Deich, sondern die Dünen sind offiziell gewidmete Schutzdünen und die erfüllen das, was sonst ein Deich machen würde, der man-made wäre. Ne? Und hier ist es eben im Grunde von Mutter Natur, aber mit so ein bisschen Friendly Support von Menschen sozusagen, indem man da Sandfangzäune hat und darauf achtet, dass die Düne auch ihre Schutzfunktion weiter erhalten kann und so bleibt. Ne?
Und das hat dann ja bei der letzten Sturmflut genauso funktioniert, in den allermeisten Fällen, wie es funktionieren sollte. Ne?
Also ja, im Grunde ja. Ja. Also es ist so, dass wir hatten ja mehrere Stürme diesmal hintereinander, relativ heftig. Wir hatten diesen Anja-Sturm, meine ich, hieß der war am 1.2. Und dann war jetzt vor 2,5 Wochen etwa dieser Seenep-Sturm, das war der heftigste. Und 2 Tage später, das war irgendwie von Freitag auf Samstag und dann von Sonntag auf Montag gleich nochmal einen hinterher, der aber nicht mehr ganz so schlimm war. Und was wir hier jetzt sehen, wenn wir in die Richtung gucken, das sind eigentlich die Auswirkungen in erster Linie von der Anja noch, von Anfang Februar und dann nochmal verschärft worden von dem Seenep-Sturm, dem heftigsten, ne, wo hier irgendwie auf der Nachbarinsel Spiekeroog Windgeschwindigkeit Höchstgeschwindigkeiten über 160 Kilometer gemessen wurden. Also ich denke hier genauso. Das Höchste, was jemals auf einer ostfriesischen Insel gemessen wurde und 3 Meter über normal Hochwasser ist auch irgendwie 50 Jahre nicht mehr gewesen. Das war schon auch für unsere Verhältnisse ungewöhnlich und heftig. Ne? Und wenn man in die Richtung guckt, jetzt Richtung Osten, Richtung der sogenannten Katastrophenübergang, der geht da hinten rüber bei der etwas höheren Düne, die man da sieht, die wie so ein kleiner Berg aussieht. Das heißt Katastrophenübergang, weil man den auch mit Fahrzeugen befahren kann, wenn man am Strand irgendwas machen muss. Ne? Also der wir jetzt gegangen sind, der ist ja nur für Fußgänger da und der andere ist ein bisschen breiter. Das ist wie so eine Straße, die rüber geht. Und in dem Bereich genau dazwischen, da sieht man es auch von hier, wenn man hinschaut, da ist eben dieser Verschleißkörper, diese vorgesetzte Stufe, auf der wir stehen, komplett abrasiert worden und verschwunden. Und so ein bisschen ist die Schutzdüne tatsächlich selber da angefressen jetzt. Und da muss vom Küstenschutz im Lauf des Jahres oder wie auch immer, das ist, wie gesagt, Aufgabe der Fachleute, aber das ist natürlich auch so geplant, denke ich, dass diese Schutzstufe da wieder erneuert wird oder wieder was vorgesetzt wird. Ne?
Als Sie nach den Stürmen hier langgegangen sind, haben Sie da, blutete Ihnen da das Herz oder haben Sie gesagt, oh Gott, hat ja Gott sei Dank doch ganz gut gehalten? Was für eine Gefühlslage?
Also ich habe gestaunt, also wie gesagt, als nicht Küstenschützer, aber ich habe auch gehört von der Seite, dass das eben noch nicht gefährlich war, die Schutzdüne hält und ist auch nur so ein bisschen angefressen, wenn man so will, dass das noch nicht dramatisch war. Ich fand es schon für mich erstaunlich, weil ich es selber so noch nicht gesehen hatte, ne? Dass dieser Verschleißkörper wirklich komplett weg ist auf mehreren hundert Metern und diese Düne da angefressen ist sozusagen vom Sturm. Aber er war eben auch sehr heftig und das ist hier der Bereich, wo immer die Herbststürme dran knallen. Ne? Die kommen von Nordwesten, Herbst- und Winterstürme und das ist auf jeder Insel ja ein bisschen anders. Hier ist der Strand wird immer schmaler durch die heftigen Sturmfluten und die Abbruchkante immer steiler und deswegen ist es auch ein sensibler und gefährdeter Bereich halt. Und der Sandstrom, der auch immer wieder mit den normalen Tiden, aber auch mit diesen Sturmereignissen wieder irgendwo Sand anschwemmt, der kommt in Langeoog nicht so wirklich hier in diesem Bereich, wo wir ihn gerne hätten, an, sondern vieles landet in so einem engen Bogen mit dem Ebbstrom sozusagen unten am Pirolatal gleich wieder. Langeoog hat ja so einen Haken im Südwesten, den auch nicht jede Insel hat und das hängt ein bisschen mit der Bodenstruktur im Gatt, also im Durchstrom zwischen den Inseln zu tun. Und da macht ganz viel von dem Material, von dem Sand, macht einen relativ engen Bogen und landet gleich wieder am Pirolatal an, was immer höher wird und immer weiter rauswächst, wenn Sie da jetzt sind. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen drum machen. Aber hier, wo man es eigentlich gerne hätte, kommt relativ wenig Material, neues Material an. Ne? Und andererseits ist auch genau dahinter eigentlich der Bereich, wo die Süßwasserlinse hier angezapft wird. Ne? In die Richtung, wo ich jetzt zeige, also hier Richtung Südost, sind die Schächte, die Brunnen vom OOWV, vom Oldenburg-Ostfriesischen Wasserverband. Und da ist die Süßwasserlinse relativ dicht unter der Oberfläche. Und es muss natürlich, also ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel zu verhindern, dass die Sturmfluten irgendwann mal so durchknallen würden und das Süßwasser sich mit Salzwasser vermengt. Ne? Das wäre so Worst Case. Ne? Weil die Süßwasserblase muss man sich vorstellen wie ein Ballon, der auf wie so ein Fettauge auf der Suppe, ne? Das Süßwasser ist leichter als Salzwasser auf dem umgebenden Salzwasser aufschwimmt. Ne?
Und unter der Insel direkt einfach.
Genau.
Quasi, ne? Da wird dann angezapft und da
genau. Kommt das Trinkwasser. Also diese Süßwasserlinse ist noch größer, die ist nicht nur hier im Pirolatal, wo es ist wohl auch ganz im Osten, im Bereich der Meierei noch eine relativ große, die irgendwie auch zusammenhängen in größerer Tiefe, das kann ich Ihnen aber jetzt nicht so genau schildern, aber hier ist dieses halt ortsnah und hier ist sie auch relativ dicht an der Oberfläche und hier wird sie angezapft. Ne?
Ja. Und das heißt also, wenn die Sturmflut durchbrechen würde über den Sand, über die Dünen und so weiter und dann würde sich weil sie relativ unter der Oberfläche ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde das halt alles aufwühlen und da würde sich eben das Trinkwasser mit dem Salz
Da sind wir weit von entfernt, aber das wäre Worst-Case-Szenario, was natürlich auf jeden Fall verhindert werden muss. Wir haben ja keine Trinkwasserleitung zum Festland. Ne? Die meisten Inseln, ich glaube, es hat nur Wangerooge und Beiturm meines Wissens. Beiturm wahrscheinlich hat auch eine kleine Süßwasserlinse, aber weil die ganze Insel so klein ist, zu klein. Aber die anderen Inseln, denen geht das so wie uns. Die haben alle ihre Süßwasserlinse und müssen halt immer schön drauf aufpassen. Ne?
Jetzt liest man immer überall hier auch und vor allen Dingen, wenn es nicht funktioniert, auch bei Facebook, Düne nicht betreten. Gibt es ja bei Facebook oder in den sozialen Medien oft auch immer Leute, die Dünen nicht betreten. Das verstehen wir auch völlig. Jetzt sagen Sie vielleicht nochmal mit Ihren Worten, warum darf man eine Düne nicht
also
betreten?
Also es gibt Bereiche, das...
Das ist ein schönes Fotomotiv gerade, das schaffe ich nur, wenn ich drauf trete.
Ja, das ist mal so, aber manchmal gibt es dann doch wieder andere Argumente, die ein bisschen wichtiger sind. Ne? Ja. Also es ist natürlich in unserer Sicht vom Nationalpark aus dem Naturschutz kann auch vieles dagegen sprechen zur Brutzeit. Aber hier gerade in dem Bereich, wo wir stehen, ist eigentlich noch auch noch wichtiger und ausschlaggebender dieser Charakter der Schutzdüne und des Küstenschutzes. Ne? Wir haben auf den Dünen überwiegend den Strandhafer, der die Düne befestigt. Und das ist, wenn Sie mal so Abbruchkanten, wenn man den mal sieht, hier hinter der Müllbox sieht man so ein bisschen. Also wenn oben so ein 20, 30 Zentimeter oder ein halber Meter ist, dann kann das unten bis 8 oder 10 Meter in den Grund gehen. Das ist eine Pflanze, die der Düne immensen Halt gibt und sich eigentlich wie so ein Kindermobile, muss man sich das vorstellen, die Wurzeln immer wieder verzweigen an den Endpunkten, damit ganz viel Sand festhält. Und es ist auch so eine Pionierart, die überhaupt erst dazu beiträgt, wenn Inseln irgendwo entstehen aus Sandbänken. Ne? Das ist meist der Erste, der sich da ansiedelt. Und das kann der ganz wunderbar und muss die Wurzeln so weit schicken, weil er so wenig Nährstoff und so wenig Wasser hat, vor allem so wenig Nährstoff in dem Sandboden hat. Ne? Müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie wohnen und Sie haben Ihre Stammkneipe und den Laden und was weiß ich, die Bibliothek und alles einmal um die Ecke, dann müssen Sie nicht so weit gehen. Und wenn das über die ganze Stadt verstreut ist, haben Sie weitere Wege. Ne?
Jetzt habe ich es endlich verstanden.
Ja. Wenn Sie mal was nicht verstehen, immer gerne fragen. Wenn es Ihnen unangenehm ist vom Kollegen, machen Sie sich eine kleine Notiz, rufen mich später an. Gut, aber das ist so viel zum Strandhafer. Also das kann der super, mit ewig langen Wurzeln den Boden halten. Aber er ist nicht wie so ein Süßgras, wo ich drüber trample und dann biegt sich daheim runter und richtet sich wieder auf. Sondern der Halm hat, weil er hier dem Wind und dem Salz auch trotzen muss, hat so eine kristalline Struktur. Und durch dieses Treten breche ich den tatsächlich kaputt oben.
Okay, ne? und dann kann
die Pflanze eingehen und ich mache tatsächlich Schaden. Ne? Das ist ja einer unserer wichtigsten Helfer hier, ne? Bei der Dünenbefestigung.
Das heißt, es ist eben dann eben nicht so, ich mache da nur ein kleines Gräschen oben kaputt, was soll schon passieren, sondern ich mache quasi 10 Meter Pflanze kaputt.
Das kann halt im Extremfalle so sein, genau. Ja. Okay. Ja.
Alle Podcast-Hörer sich das nochmal freundlicherweise hinter die Ohren schreiben, Dünen einfach nicht betreten.
Unbedingt, ja.
Ja. Sonst kriegen sie Ärger mit Herrn Ruhler.
Das war jetzt die Küstenschutzseite, die ich da erwähnt habe, aber es ist natürlich auch so, dass die Dünen einfach ein Lebensraum sind. Jetzt beginnt die Brutzeit und da reichen wir uns praktisch die Hand, Küstenschutz und Nationalpark. Es ist auch in unserem Sinne nicht erwünscht, dass Leute überall rumlaufen. Wir haben ein gutes Wegenetz hier, von dem man eigentlich alles sehen kann. Es gibt Führungen, die auf die Tierwelt hinweisen. Und vielleicht nochmal, das trifft jetzt nicht nur auf die Dünen zu, aber grundsätzlich der sogenannte Nationalpark-Effekt. Wenn Tiere lernen, zum Beispiel, ich gehe immer nur bis zu dieser Linie, wo die Düne jetzt anfängt, wo der Leitzaun ist, am Watt oder wo auch immer, und die wird niemals von Menschen übertreten, dann können sie dahinter auf der anderen Seite unter Umständen riesen scharf und rastenden Vögeln haben zur Zugzeit. Und ich kann die aus nächster Nähe sehen, weil die sich sicher fühlen, weil sie wissen, Menschen gehen nicht auf die andere Seite. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Die werden nicht aufgeschreckt, können da ausruhen in Ruhe. Und ich kann sie aber auch aus der Nähe beobachten. Ne? Und das ist, nennt man Nationalpark-Effekt. Und das funktioniert aber nur, wenn solche Grenzen eingehalten werden. Ne? Und eigentlich haben dann beide was davon.
Aber in den meisten Fällen wird es eingehalten.
Ja. Also oft ist es wirklich aus Unwissenheit oder es gibt Grenzen, die schwer kenntlich zu machen sind. Ein Sorgenkind ist immer, deswegen habe ich da auch meinen Ehrenamtler-Moment im Einsatz, die Ruhezone am Flinthirn, wo die Grenze zur Ruhezone senkrecht zur Wasserlinie geht. Und wir können Beschilderung und so weiter, müssen wir im Herbst sowieso wegnehmen, weil die Winterschirme nicht überstehen würden. Da sind so ein paar Bojen da sind oben kleine Schilder dran, aber das fällt nicht jedem auf. Die Leute unterhalten sich, schnacken, gucken nach Muscheln oder Bernstein und latschen dann da rein. Also eigentlich will keiner stören. Wenn man die anspricht, sind sie manchmal ganz bestürzt sogar. Aber es ist schwer, diese Grenze zu. Wir können da keinen großen Zaun oder so. Erstmal ist das unterhalb vom MTHW, vom mittleren Tidehochwasser, ist es Wasserstraße. Da darf man gar keine Anlagen bauen. Das sind aber durchaus die Bereiche, die bei Ebbe dann, wo die Leute langlaufen. Und andererseits wird vieles den Winter gar nicht überstehen. Ne? Also ein großer Teil der Besucherlenkung dort bauen wir sowieso immer nach den Zugvogeltagen Ende Oktober ab und dann vor Ostern möglichst wieder auf. Ne?
Ich glaube, dann können wir.
Super. Dann lasst uns rüber nochmal ins Pirolertal gehen und dann gehen wir da nochmal ein bisschen auf Flora und Fauna ein.
Und dann müssen wir unbedingt klären, wie man Vögel zählt. Das wollte ich immer schon mal wissen.
Das ist ganz einfach.
Ja, das machen wir gleich. Ja, Herr Runer, jetzt stehen wir quasi im Pirolertal. Ich muss jetzt was beichten. Ich wusste bis vor, ich glaube, 2 Jahren gar nicht, dass es das Pirolertal gibt. Da war ich aber auch gefühlt schon 12-mal hier. Schande über mein Haupt.
Ihr seht jetzt halt nicht den abschätzenden Blick von Herrn Rune an den Kollegen Winkelmann. Wie kann man nur, mit wem spreche ich eigentlich gerade?
Weit entfernt davon. Ich blicke mit freundlichem Wohlwollen.
Ach, so sieht das dann aus.
Genau. Und viele denken, das Pirolertal heißt Pirolertal wegen des Pirols. Jetzt kommen Sie.
Nee, das wäre ganz falsch. Mhm. Mit Tirol hat es auch nichts zu tun. Das liegt wiederum ganz woanders, also geografisch. Das liegt an der Pflanze Pirola oder Wintergrün auf Deutsch, die früher hier häufig war in diesem Tal, eigentlich jetzt hier kaum noch zu finden. Es gibt aber noch Vorkommen auf der Insel. Das hat ein bisschen auch zu tun mit dem Absinken des Grundwasserspiegels, die auch gerne in feuchten Dünentälern oder etwas feuchteren Bereichen ist. Also die Pirola ist auf der Insel nicht verschwunden, aber hier in dem als namensgebende Art in dem Tal ist sie im Prinzip jetzt weg, aber auch schon länger. Also ich habe sie hier auch nicht mehr gesehen, diese gepflanzt im Pirolertal selber. Es gibt noch ein paar kleine letzte Restvorkommen, gar nicht so weit von hier am Rand, aber da muss man ganz genau wissen, wo die stehen, und das sind wirklich so die letzten Vulkane der Art hier im Pirolertal. Ne? Es gibt andere Bereiche auf der Insel, wo diese Pflanze noch häufiger ist.
Also das Pirolertal, so geht es mir, ist, also finde ich ja mit die schönste Ecke auf der Insel. Sie hat so ein bisschen was vom Auenland vielleicht.
Ja, das ist nochmal was ganz anderes. So. Schönste würde ich, also ich finde, ich habe da mehrere Bereiche, die da um den Titel konkurrieren würden. So, ne? Aber es stimmt, das Pirolertal hat was ganz Eigenes. So, ne? Hat auch so ein bisschen so nordischen Charme, wenn man hier durchfährt. Manche haben auch schon gesagt, fühlen sich so an Skandinavien oder Irland oder so erinnert. Ne? Das kommt auch so ein bisschen hin. Ist ja sehr offen auch von der Struktur her und von der Sicht. Und das ist nochmal was Eigenes. Das stimmt, das kann man, glaube ich, sagen.
Was wäre Ihr schönster Ort, weil Sie es gerade gesagt haben?
Ach, also, ich weiß es nicht. Das
Sie müssen
ist
jetzt einen nennen. Also sagen Sie nicht, Ihnen fallen drei oder vier ein. Sie müssen
einer geht nicht. Nee. Also es ist sicher, ich meine, bei mir ist es auch mal eine Mischung von, also gefällt mir die Landschaft hier gut oder gerade speziell jetzt die Kleinlandschaft sozusagen und dann mit der Tierwelt halt. Ne? Und da sind die Highlights sind eigentlich auf Langhoek natürlich ganz klar Pirolertal, sage ich schon, ist das Flinthörn und der Insel Osten, ne? Wo auch der Weg in den Osten. Also für unsere Wiesenbrüter, die Flächen am großen und kleinen Schlopp und dann für die mehr für die Rastenden, die Mikolen und Gänse, ist es natürlich vor allem auch das Ostende der Insel. Ne?
Wo wir gerade von Tieren sprechen, jetzt hier, also ich habe hier schon mal ein Reh gesehen, aber es gibt ja vermutlich ein paar mehr Tiere.
Ja, also Pirolertal ist auch, was das angeht, ist es jetzt nicht an der Spitze, ne? Von der faunistisch gesehen. Ne? Das ist interessant hier, aber die Vogelwelt, also rastende Gänse beispielsweise haben wir hier nicht und die Limikolen, die Wartvögel auch nicht, die sitzen eher an der Wasserkante, am Watt irgendwo, wie der Name ja auch dann auch sagt, aber Wartvögel, also nicht Wattvögel, sondern Wartvogel, aber trotzdem die meisten im Watt rasten, bis auf den Goldregenpfeifer, der hier im Mädland so auf den Wiesen sitzt und die Strandbrüter, die Wiesenbrüterarten, die wir haben, wie Uferschnepfe oder Kiebitz, die sind jetzt auch eher auf den Flächen große Schlopp oder diese Bereiche, wenn sie mit der Bahn vom Ort zum Hafen fahren, ne, die sogenannten Kiebitzwiesen werden die auch genannt oder auch hier im Mädland am Anschluss ans Deichschad. Also das Pirolertal ist jetzt nicht so spektakulär von Vogelarten. Was man hier tatsächlich häufiger sieht, wenn es dann da ist, ist das Schwarzkehlchen. Ist insgesamt nicht so ein häufiger Vogel, aber hier im Pirolertal doch recht häufig so anzutreffen. Es gibt andere Bereiche auf der Insel, gerade was die Vogelwelt angeht, wo man deutlich mehr sieht. Ne? Das muss man sagen. Wir stehen jetzt hier im Pirolertal, das ist auch schön, aber da gibt es wirklich spektakulärere Orte, gerade was die Vogelwelt betrifft. Ne?
Aber das Reh ist da. Gibt's
das Reh ist, oder gibt's mehrere? Nee, es gibt natürlich mehrere, aber jetzt fragen Sie mich nicht, wie viele. Also Rehe gibt es natürlich auf der ganzen Insel und die sind hier auch. Und die kann man im Winter frühmorgens auch im Ort sehen.
Wir sind Tim und ich ja ein bisschen unvorbereitet jedes Mal und haben uns gefragt, wie kommt ein Reh nach Langhoek?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das jemand sagen kann, aber es ist wohl man-made. Ne? Es ist mal irgendwann hergebracht worden.
Ah ja, also
zur Klasse der Bejagung.
Ja. Ist es nicht geschwommen oder hat sich in einer Bananenkiste also, auf der Fähre versteckt?
Nee, das wohl nicht. Rehe können schwimmen, aber ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ne?
Und das wusste ich auch nicht. Dass Rehe schwimmen können, war mir jetzt auch neu.
Wieder was gelernt. Der Podcast ist einfach ein Kracher.
Ja. Ich muss Sie bitten, den Hund anzuleihen. Ich muss Sie bitten, den Hund anzuleihen. Danke.
Da sieht man schon, dass Sie immer im Dienst sind. Gerade bevor wir das Interview gestartet haben, haben Sie auch...
Dankeschön.
Haben Sie auch gerade Gänse beobachtet?
Ja.
Im Fernrohr, aus weiter Entfernung. Was gucken Sie dann da?
Ich habe es einfach nur geguckt, weil die vorbeifliegen jetzt.
Ach so, einfach nur so. Also weil das ist so wissenschaftlich, das sind so und so
viele. Na gut, wenn sie vorbeifliegen, ist schwierig. Wir machen eine wöchentliche Gänsezählung, da versucht man aber, die zu zählen, wenn sie irgendwo sitzen. Mhm. Ne? Das ist so eine Notlösung, wenn die gerade alle auffliegen und man weiß nicht, ob man die noch mal sieht, dann kann man mal versuchen, so einen Schwarm abzuschätzen in der Luft. Aber das ist dann eher ein Abschätzen als ein Zählen. Und sonst ist es, wenn die sitzen, ist natürlich einfacher.
Sie haben mir versprochen, mir zu erklären, wie man Vögel zählt.
Ja, genau, ich erinnere mich. Also das Prinzip ist ganz einfach. Man zählt die Beine und teilt durch zwei. Also beim Reh würde man durch vier teilen.
Ja. Ah. Habe ich verstanden.
Prinzip verstanden. Ja. Nein. Quark, ich weiß, worauf Sie, glaube ich, hinaus wollen. Also es ist, wenn da 17 Gänse sitzen, ist natürlich kein Problem, die kann jeder zählen. Aber wir haben natürlich oft Hunderte oder Tausende von Wartvögeln oder Gänsen irgendwo sitzen. Und dann ist es, wird manchmal gesagt, gut, Sie schätzen die. Das ist aber nicht korrekt. Das ist auch schon eine Art Erzählung, aber eine sogenannte Clusterzählung. Man zählt, kann natürlich die ja nicht mehr einzeln zählen. Und selbst wenn die ruhig sitzen, sich ausruhen oder irgendwo dann ihrer Nahrungssuche nachgehen auf den Grünflächen, wo sie sich auch nicht so super viel bewegen, aber ein bisschen Bewegung ist halt doch drin, da würde man an kein Ende kommen, wenn man tatsächlich die Einzelnen zählen will. Aber man kann jetzt sich vorstellen, es ist ein großer Trupp, sitzt da irgendwo, dann kann man so Blocks, wenn das ein paar hundert sind, von 10 Vögeln mal nehmen und merkt sich dann, wie viel Platz ungefähr so ein Block einnimmt und zählt dann so 10er-Blocks, ne, sogenannte Cluster. Und wenn man mehrere tausend hat, kann man das sogar mit 100er-Clustern machen. Und dann muss man so ein bisschen, das ist dann so ein Erfahrungswert, muss man so ein bisschen mit einfließen lassen, wie dicht die beisammensitzen. Man hat natürlich, der Block ist kleiner, wo die dicht zusammensitzen und logischerweise größer, wo sie so ein bisschen lockerer sitzen. Ne? Und das sind so Erfahrungswerte. Man kann, wenn man sich da einnordet oder diese Methode erlernt sozusagen, dann gibt es so Luftaufnahmen von einer sitzenden Truppe, vielleicht von irgendwelchen Nemikolen oder Gänsen, die immer ganz penibel ausgezählt worden sind auf diesem Foto. Und dann kann man mit seiner Methode rangehen, so wie man das jetzt, wie ich das jetzt aus dem Feld auch machen würde. Und dann, also ohne zu wissen, wie viel es wirklich sind, und danach gucke ich und dann weiß ich, liege ich eher zu hoch oder eher zu tief. Dann kann ich mich so ein bisschen einordnen. Ne? Das ist so das Prinzip der Zählen der großen Schwärme.
Letzte blöde Frage von mir für diesen Podcast.
Glaube ich nicht.
Was bringt Ihnen, also was für Erkenntnisse ziehen Sie daraus? Sie wissen jetzt, da sind 5000 Gänse auf Langeoog und dann?
Gut, das ist, Vogelzählen ist eigentlich eine, oder überhaupt Tierarten erfassen, auch quantitativ ist eigentlich eine Basis für alles, was danach kommen kann oder kommen soll. Wenn wir das nicht wissen, wissen wir eigentlich gar nicht, was vorgeht. Ich nenne mal ein Beispiel, eine Art, die bei uns immer noch sehr häufig ist, aber wohl die Art ist, die am meisten, stärksten zurückgeht in unserem Lebensraum. Moment, der Austernfischer, kennt glaube ich jeder, kennt sie wahrscheinlich auch, ein Charaktervogel des Gebiets, geht ganz stark zurück und man weiß ein paar Sachen, aber so richtig warum, weiß man noch nicht. Aber erstmal, wenn man feststellen will, dass der zurückgeht, dann muss man den zahlenmäßig erfassen und der ist ja immer noch häufig. Mhm. Ne, sag mal, sie gehen irgendwie aus dem Ort raus, mal als Beispiel, nur ganz aus der Luft gegriffen, vereinfacht, und da würden immer, hätten letztes Jahr immer 1000 Austernfischer auf der Wiese gesessen. Und jetzt sitzen vielleicht nur noch 500 da, wenn man kurz flüchtig hinguckt, sagt man, die sind doch hier, sind immer noch viele. Ne? Mhm. In Wirklichkeit ist es aber um die Hälfte zurückgegangen. Ne? Und ohne die zahlenmäßig zu erfassen, merke ich gar nicht, das ist eine Art Monitoring, was aber auch ein Warnhinweis sein kann. Da muss nicht immer gleich was Schlimmes passieren, aber es kann irgendwas Schlimmes irgendwo passieren. Und dadurch kriege ich überhaupt erstmal mit, da passiert irgendwas in dem System und dann kann ich genauer gucken, was ist da und vielleicht gegensteuern. So, ne? Und das ist, wenn ich das nicht, also Artenkenntnis natürlich, muss wissen, mit welcher Art habe ich überhaupt zu tun und wie sind so grob die Lebensansprüche, aber da muss ich auch sehen, nimmt die zu, nimmt die ab, was ist gerade los, ne? Und wenn ich das nicht mache, kann, wie mit diesem berühmten Seerosenteich, ne, der jeden Tag seine Fläche verdoppelt, jetzt bloß umgekehrt bei der Abnahme, ne? Und dann sage ich, ja Mensch, der hat doch, ich habe doch nur 50 Tage Zeit, bis der Teich halb zugewachsen war, hat doch 50 Tage gedauert und morgen ist er dann zugewachsen, ne? Und so haben wir das in der Vergangenheit ja auch, es hat Arten gegeben, also weltweit jetzt, klassische Beispiel vielleicht die Wandertauben in Amerika, die es wohl zu Milliarden oder so gegeben hat, vielleicht der häufigste Vogel der Erde. Und das war ein Volksfest, immer den abzuschießen in Appalachen und so im Osten der heutigen USA. Und dann waren die irgendwann mal weg, was sich kein Mensch hätte vorstellen können. Ne?
Weil sie keiner gezählt hat.
Na, auch weil man sich das nicht vorstellen konnte, wenn so viele da sind. Also die wären wahrscheinlich auch mit Zählen weg gewesen.
Ich weiß, naja, aber Zählen, genau, ja. Weil man sich so überrascht gewesen
ist. Ja, genau. Oder früher, was weiß ich, in die Generation vor uns, wenn denen einer erzählt hätte, die Weltmeere werden mal überfischt, hätten die es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Und hier, was hast du denn geraucht? So, ne? Also, naja, ist das so, wenn man aufs Meer guckt, das kann man sich, erstmal weigert sich ja der Verstand, das anzunehmen, ne? dass man da so einen unendlich scheinenden Raum, dass der von Menschen übergenutzt werden kann. Aber tatsächlich ist es ja so. Ne?
Kommen wir vielleicht von den Tieren nochmal kurz auf die Pflanzenwelt oder nochmal auf die Dünen. Also, wir sind jetzt ja die Düne am Strand, die haben wir jetzt ja hinter uns gelassen. Jetzt haben wir hier aber weitere Dünen, das sind doch auch Dünen, oder
nicht? Ja, das sind auch Dünen, genau. Also die Entwicklung ist eigentlich vom Strand her, hat man zunächst mal die Weißdüne, die noch relativ hell eben weiß ist, hohen Silikatanteil hat, also vom pH-Wert für die Chemiker ist es dann eher im neutralen bis basischen Bereich, durch den Silikateintrag vom Meer, ne, vom Salz auch. Und die geht aber über in die sogenannten Braun- und Graudünen. Das sind die Dünen, wo sich der pH-Wert auch ein bisschen in Richtung sauer verschiebt und an mehr Pflanzen dazu kommt und eine Humusauflage schon langsam entsteht. Ne? Und das werden jetzt hier so eine klassische Braundüne hinter uns, ne, die jetzt auch bewachsen ist schon. Und da haben wir als, was man hier sieht, dieses für viele Leute so ein bisschen an Heidekraut erinnert oder an irgendwie Bärensträucher, das ist die Krähenbeere, ne, die sind hier so flächig praktisch, so ungefähr in der Höhe, dass das Gelände bedeckt. Das ist so eine Charakterart der Dünen, die Krähenbeere mit den kleinen schwarzen Beeren, die sieht man häufig, wenn die Vögel die gefressen haben, dann sieht man, was hinten beim Vogel rauskommt, hat diesen wunderschönen schwarzen Klecks, der so einen violetten Rand hat, der uns auch sehr farb abbeckt, wenn man das auf die Klamotten kriegt. Ne? Also das kennen glaube ich, mehr Leute als die Pflanze Krähenbäder. Aber das sieht man sofort. Ne? Wenn Möwen das gefressen haben oder Dohlen oder so, wenn die dann irgendwo hinkacken, das ist sehr unverkennbar. Und das ist so eine, Krähenbäre ist so eine Charakterart. Das spricht man auch von Krähenbärengesellschaften. Da ist der Tüpfelfarn mit drin, den ich, also wenn Sie hier einen Farn sehen, ist es meistens der Tüpfelfarn, den ich von hier gerade im Moment nicht sehe, aber der sicherlich auch irgendwo stehen wird. Dann ist auf den Südhängen der Dünen, gut, hier ist natürlich jetzt teilweise gepflanzt, der Strandhafer, aber sonst hat man weiter vom Strand weg auf den grauen, braunen Dünen hat man dann auch das Silbergras, weil häufig die Südseiten der Dünenhänge ganz anders aussehen als die Nordseiten, weil auf diesen Sandböden und dann mit einer starken Exposition noch, die sowieso Probleme haben mit dem Wasserhaushalt, weil Sand ihn schlecht halten kann, das Wasser, und dann auch noch Probleme häufig mit ihrer Nährstoffversorgung haben, macht das einen ganz großen Unterschied, vor allem was den Wasserhaushalt anbetrifft, ob diese Exposition, diese Neigung der Düne zur Sonne hin ist oder von der Sonne weg. Ich habe oft so eine, hier kann man so ein bisschen erahnen, wenn das Jahr jetzt weiter fortgeschritten wäre, würden das sehen. Also hier, wo der Tüpfelfarn wächst und die Krähenbeere vor allem, hat man oft so eine sattgrüne Nordseite der Dünen. Und auch wenn das jetzt nicht hier die Strandseite wäre mit dem Strandhafer oben, hätte man trotzdem solche ähnlichen hellen Bereiche immer an der Südseite der Dünen, wo die Sonne mehr drauf knallt. Weiter im inneren Bereich der Insel dann eher mit Silbergras als mit dem Strandhafer. Und auch mal so Platten dazwischen, wo da so ganz niedrige Vegetation ist, manchmal die Rentierflechte noch drin oder fast kahl ist. Und das macht tatsächlich einfach nur die unterschiedliche Exposition aus. Ne?
Und die, ganz blöd gefragt, aber diese Dünen sind dann ja auch im Grunde dafür da, dass das Inselinnere zu schützen, falls es mal Sturmflug gibt.
Ja, obwohl das ist das für...
Oder machen die da nicht so viel?
Also die machen da jetzt praktisch erstmal nicht so viel. Dafür sind die hinter uns sozusagen zuständig, ne, Richtung Norden.
Aber betreten darf ich die auch nicht als Tourist? Nee,
betreten darf ich die auch nicht. Ich meine, die Trittschäden, das gilt ja für die genauso. Es kommt immer ein bisschen muss auseinanderhalten, die Küstenschutzfunktion, ne, die ist natürlich vor allem für die gewidmeten Schutzdünen und geht erstmal nicht so für jede Düne sonst. Vom Nationalpark aus sieht es ein bisschen anders aus, weil wir die Zonierung haben im Nationalpark und wir haben eben die Bereiche der Ruhezone und der Zwischenzone, und bei der Ruhezone ist immer Wegegebot, also da darf ich nicht in die Wege verlassen sozusagen. In der Zwischenzone gibt es in den Salzwiesen ein Wegegebot während der Brutzeit. Ja. Das ist vom 1.4. bis 31.7. Ne? Und ansonsten kann man grundsätzlich schon auch abseits der Wege laufen, aber wir versuchen natürlich auch in den Bereichen, wo das, sag mal, rechtlich erlaubt wäre, durch Besucherlenkung und durch gute Wegeführung, das eigentlich gar nicht mehr so attraktiv zu machen, Querfeld einzugehen. Ne? Ja. Ich sag mal, in den Salzwiesen, die sind auch überwiegend Ruhezonen jetzt, wenn sie den Hauptweg Richtung Osten fahren, wo man sowieso nicht rein dürfte. Aber da fällt auch, glaube ich, keinem Menschen ein, da kreuz und quer zu gehen, weil man da ganz schlecht vorankommt und einsackt und dauernd in die Gruppen tritt da und so. Ne? Das macht keinen Spaß. Und wenn man nebenan einen schönen Weg hat, warum soll man da lang gehen? Ne?
Ja. Also wenn man, egal auf welche Düne man tritt, man macht erstmal Flora und Fauna kaputt, und bei der Düne am Strand kommt noch dazu, das könnte dann auch nochmal den Schutz der Insel erschweren oder kaputt machen einfach.
Genau, da so ist könnte man es. Vom Küstenschutz ist die Situation da verschärft. Ne? Und dann kommt natürlich überall, kann ich einfach der Störenfried sein, wenn ich querfeld eingehe, auch da, wo ich es vielleicht darf, weil in der Brutzeit natürlich die Vögel, auch das ist so ein bisschen, was ich auch schon gesagt habe mit dem Nationalpark-Effekt, dass auf den Wegen hier Menschen sind und auch Hunde sind und all sowas, das kennen die Tiere, aber dass da jetzt einer querfeld eingeht, passiert da nicht so oft. Und wenn da jetzt gerade einer sich auf die Brutsaison vorbereiten würde oder vielleicht schon Nest irgendwo hat, dann störe ich in dem Moment. Ne? Das kann harmlos sein, dass der gleich wiederkommt, wenn da einer am Tag lang latscht. Das kann, wenn das 10 am Tag machen, vielleicht schon so eine Störung sein, dass er seine Brut aufgibt oder so lange dem Nest fernbleibt und dann andere, die das Gelege ausräubern oder so. Ne?
Ja. Wenn Sie das Urlaub machen,
ja.
A, wie lange dauert es, bis Sie Sehnsucht nach Langeoog haben? Und B, wo machen Sie Urlaub?
Also das ist ja jetzt ein bisschen für das Aktuelle, was ich berichten kann, ein bisschen Zeichen von Corona halt, wo man nicht so weit reisen konnte, wirklich unbedarft oder teilweise nicht weiß, ob man in Quarantäne kommt oder in die Länder gar nicht hin kann. Ich bin eigentlich sonst schon auch ein Freund von meinen Urlaub zu nehmen in der Zeit, wo ich hier am besten weg kann. Ich kann natürlich nicht sagen, ich will meinen Jahresurlaub in der Brutzeit haben. Dann sagt mein Chef, geht's noch, und so, und zwar zu Recht, ne? Das ist ja klar. Aber wenn ich den am Ende des Jahres nehme, und das Modell habe ich auch schon ein paar Mal so gefahren, dann kann ich auch mal einen Monat oder so weg, und dann lohnt es sich eher, wenn man weiter weg will, und das mache ich tatsächlich dann auch gerne mal. Und jetzt in letzter Zeit ging das aber nicht. Ne? Und ich habe allerdings auch überwiegend Urlaubsziele, die dann auch wieder Inseln sind. Ich weiß nicht, ob das mit Langeoog zusammenhängt, aber jetzt, wenn das in Deutschland ist, auch wenn das viele nicht so verstehen, ist es doch häufig auch immer Helgoland, weil das was Einzigartiges ist und was ganz Eigenes. Ne? Sowohl der Vogelfelsen im Sommer wie im Winter die Kegelrobben da auf der Düne, das ist ist eben tatsächlich was, die kann man, diese Arten kann man wie den Basstölpel jetzt oben am Vogelfelsen oder die Kegelrobbe kann man auch auf keiner der ostfriesischen Inseln oder nordfriesischen Inseln so schön beobachten wie da. Das ist wirklich was Einmaliges. Ne?
Aber abschalten ist dann auch einfach nicht, ne, bei Ihnen. Also dann machen Doch. Sie das fast das gleiche wie hier und gucken,
Nee, aber da bin ich ja Gast. Also abschalten wäre nicht, wenn ich hier bleibe, so schön Langeoog ist. Ne? Ich bin bekannt hier, selbst wenn ich nicht meine Dienstklamotten anhabe, viele haben meine Telefonnummer. Und ich sag mal, wenn ich auf Langeoog unterwegs bin und habe Urlaub, dann passiert sowas wie gerade eben, das war ja harmlos, der Hund lief ja auf dem Weg, aber hier tobt irgendwie ein Hund rum, dann kann ich in dem Moment nicht sagen zu mir selber, ich habe Urlaub, dann bin ich in dem Moment wieder im Dienst. Ne? Also deswegen fahre ich auch schon gerne weg, dann nicht, weil es mir nicht gefällt oder so. Also hier könnte ich nicht so abschalten, aber auf einer anderen Insel, wo ich selber Gast bin, schon. Da ist es nicht sozusagen nicht mein Bier. Ne?
Haben Sie auf einer anderen Insel schon mal den Ranger angerufen und ihm auf was aufmerksam gemacht? Nee, haben Sie auch nicht.
Ich überlege gerade, also in Deutschland auf jeden Fall nicht, nee, sonst wüsste ich auch nicht. Ne? Ja. Mal ins Gespräch gekommen schon mit Ranger-Kollegen, ja, das bin ich schon. Ja.
Ja. Herr Runa, ich bin Hund? Sprachlos, weil ich habe so viel gelernt heute. Ich wusste viele Sachen einfach nicht.
Sie sollen ja auch nicht dumm sterben.
Nee, genau. Und sprachlos machen, das ist nicht so ganz einfach, aber Sie haben es geschafft. Ich fand es hochinteressant.
Ich nehme das mal als Kompliment.
Also wirklich, viel mitgenommen, das war wirklich spannend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Und also das ist ja auch immer, da treffen wir uns ja, glaube ich, auch beide. Ich finde das auch wichtig, dass man die Sachen, es ist ja keine Geheimwissenschaft, was wir hier machen oder so. Und viele Sachen sind auch gut zu vermitteln. Und das ist eben auch wichtig, ne? Also das muss ja kein Gegensatzpaar sein, auch hier Tourismus und Gäste und Besucher im Gegenteil. Ne? Das war ein bisschen mal die Befürchtung früher auch von vielen Insulanern. Nirgendwo in Deutschland waren die Menschen begeistert, wenn Nationalpark gegründet worden. Erstmal sind sie Sturm gelaufen und dann darf man das nicht mehr. Wer weiß, ob die Gäste noch kommen. Es zeigt sich ja immer mehr auch für die Touristiker, dass das Gegenteil der Fall ist. Ne? Die Leute kommen nicht, obwohl es einen Nationalpark und UNESCO-Welterbe gibt oder ist mir egal oder so, sondern immer mehr kommen, weil es das gibt und erwarten auch zu Recht Informationen und Veranstaltungen, die damit zusammenhängen. Ne? Und das hat man auch jetzt in allen Bereichen erkannt. Ne? Und das ist aber auch gut so.
Ein Schlusswort wie aus dem Drehbuch.
Ja. Gut.
Herr Runa, danke.
Gerne.
Vielen Dank.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.